Hallo und willkommen bei Topline Talk. Alles, was das Management bewegt. In dieser Folge spricht Gregor Buchwald mit Professor Dr. Kai Markus Müller, Professor für Consumer Behavior, Autor und Keynote Speaker, darüber, warum Unternehmen Millionen von Euro im Supermarktregal liegen lassen und wie man dieses Mehr an Wert, also den Mehrwert von Produkten, systematisch monetarisiert. Weg von einer kostenbasierten Preissetzung und hin zu mehr Wertorientierung bei der Preiskalkulation. Neben dem Thema Value Pricing zeigen die Experten anhand von konkreten Projektbeispielen, wie sich preisliche Schiefstellungen von komplexen B2B- und B2C-Produktportfolien effizient und systematisch korrigieren lassen. Ein Muss in einem immer dynamischeren Marktumfeld, in dem die Produktlebenszyklen kürzer und der Wettbewerber stärker werden. Hallo, Fast Moving Consumer Goods. Weiter geht es darum, wie sich das Preispremium einer Marke ermitteln lässt und wie inkonsistente Preispositionierung aufgedeckt und korrigiert werden kann. Vorhang hoch, Pricing Toolbox auf und Bühne frei für Neuropricing, Conjoint Analyse, Van Westendorp, Value Pricing, Anker- und Wohlfühlpreise und gesunden Menschenverstand.
So, hallo und willkommen zu unserem Podcast Topline Talk, alles was das Management bewegt. Heute zu Gast Professor Dr. Kai Markus Müller zu dem Thema Monetarisierung von Zahlungsbereitschaften. Und da es ja schon ein langer Name ist, sage ich jetzt einfach mal Kai. Und wir kennen uns ja auch schon länger. Und insofern freue ich mich, Kai, dass du heute hier bist und wir über ein super spannendes Thema sprechen können, nämlich über das Thema, wie lassen sich Zahlungsbereitschaften von Produkten, Services monetarisieren. Hallo.
Hallo Gregor, ich freue mich sehr hier zu sein und ich freue mich auf ein interessantes Gespräch.
Kai, es ist Tradition, dass wir uns natürlich erstmal vorstellen und die Hörer kennen dich vielleicht schon, einige werden dich noch nicht kennen. Vielleicht erzählst du mal ganz kurz, wer bist du und was machst du?
Ja, also ich bin Kai Markus Müller, ich bin Professor für Consumer Behavior an der HFU Business School. Das ist eine Wirtschaftsfakultät an der Hochschule Furtwangen im Schwarzwald. Und ich unterrichte dort spannende Sachen wie Statistik, Marktforschung, Konsumentenpsychologie und alles, was Spaß macht. Weiterhin bin ich Direktor für Preisforschung, Director of Pricing Research bei Neurensix, bei einer Agentur in Amsterdam. Da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Dort setzen wir Hirnscans ein und andere spannende Ansätze aus der kognitiven Psychologie, um Marktforschung zu betreiben, herauszufinden, wie Menschen auf Produkte reagieren, auf Preise, auf Verpackungen und Werbungen. Und ich bin Chief of Behavioral Strategy bei Rateboard, bei einer Dynamic Pricing Firma in Innsbruck.
Okay, also da können wir heute sehr tief in die Methodenkiste einsteigen, in den Maschinenraum der Preisfindung. Wir wollen heute über unterschiedliche Themen sprechen, wie ich es gerade schon gesagt habe, im Titel Monetarisierung von Zahlungsbereitschaften. Übersetzt heißt das ja letztendlich, wie kann ich den Mehrwert meiner Produkte in Preise umsetzen. Wir sprechen über das Thema auch Preispremium. Würde mich mal auch interessieren, was deine Definition eines Preispremiums ist. Da gibt es ja viele unterschiedliche Definitionen. Und natürlich, wie du auch gerade gesagt hast, über unterschiedliche Methoden. Damit die Zuhörer dich noch ein bisschen besser kennenlernen, vielleicht sagst du uns mal, wie würden dich denn deine Kollegen in der Zusammenarbeit beschreiben?
Oh je, die Kollegen. Da müssten wir die Kollegen fragen. Aber es ist ja so, ich bin ja nach ein paar Stationen in Unternehmensberatungen, Marktforschungsagenturen und auch als Startup-Gründer letzten Endes Professor geworden und auch Beirat in zwei Tech-Unternehmen. Und ich glaube, das passt am besten zu mir, weil dort kann ich immer die Wahrheit sagen, dort kann ich auch mal jemanden auf den Schlips treten, krieg sogar noch Geld dafür. Ja. Aber jetzt nicht, dass ihr den falschen Eindruck von mir kriegt. Also ich glaube, ich bin durchaus ganz beliebt bei meinen Kollegen und also von meiner Seite aus mag ich meine Kollegen in allen Organisationen sehr.
Sehr schön. Dann machen wir nochmal den Faktencheck, ne, ob das wirklich stimmt, ob die dich wirklich so mögen. Nein, war nur ein Spaß. Nee, super, dann lass uns doch direkt einsteigen. Und ich habe mir gedacht, einen besseren Einstieg kann es eigentlich gar nicht geben, als über ein Projekt zu berichten, was wir gemeinsam zusammen durchgeführt haben. Und ich würde jetzt hier einfach mal so ein bisschen die Vorgeschichte erzählen. Die Ausgangssituation, es geht um einen Hersteller von Pedelecs, das heißt um Lastenfahrräder mit E-Bike, also elektrische, unterstützt mit einer Fahrkabine. Also es war damals ein sehr innovatives und ist es bestimmt heute auch noch innovatives Produkt. Und die Zielsetzung, die wir hatten als Roll- und Passtuch, als Pricing-Beratung, war ja herauszubekommen, was ist denn der, auf gut Deutsch, der gewinnoptimale beziehungsweise der umsatzoptimale Preis. Und die Fragestellung beantworten wir sehr häufig in Projekten, in Abhängigkeit, welche Branche, welche Produkte, nutzen wir auch unterschiedliche Methoden. Und ja, vielleicht magst du, Kai, erzählen, wie wir vorgegangen sind in dem Setup her. Ich kann dann später noch ein bisschen abrunden über die strategischen Empfehlungen, Positionierung etc. Aber ich glaube, was jetzt den Zuhörer bestimmt interessiert, ist, welche Methoden haben wir angewendet und warum haben wir diese Methoden angewendet?
Ja, genau. Also es war ja ein sehr spannendes Produkt, ja, so ein Lastenfahrrad mit E-Antrieb. Und das war ein Produkt, das man auch idealerweise mal Probe fährt. Ja? Also sind wir vor Ort gefahren und haben verschiedene Testpersonen, also natürlich die aus der Zielgruppe kommen, also die da auch durchaus potenzielle Käufer wären, die haben wir mal Probe fahren lassen und haben die Zahlungsbereitschaft getestet. Wenn ich jetzt einfach die Zahlungsbereitschaft abfrage, kommt natürlich, gerade wenn ich die perfekte Zielgruppe teste, kommen natürlich ganz schnell so sozialpsychologische Mechanismen zum Vorschein. Also da kommen so Dinge wie die taktischen Antworten. Also einerseits mal die taktischen Antworten. Ich möchte unbedingt dieses Produkt. Ich passe da optimal in die Zielgruppe. Also gebe ich vielleicht nicht unbedingt meine wahre Zahlungsbereitschaft durch. Ja? Und dann gibt es aber auch andere sozialpsychologische Mechanismen, wie zum Beispiel soziale Erwünschtheit, wo ich denke, ach, das ist ja ein netter Studienleiter, dem sage ich ja da irgendwie was er hören will, ja, vielleicht. Ja? Das gibt's ja alles, genau. Das sind klassische Probleme in der Marktforschung. Und aus diesem Grund habe ich über viele Jahre hinweg meine zwei Hintergründe kombiniert. Also ich habe ja einerseits einen Hintergrund in der Preisstrategie und in der Preisforschung und andererseits einen Hintergrund in der Hirnforschung. Bin ja ursprünglich promovierter Hirnforscher. Und das Schöne ist, dass man mit Methoden aus der Hirnforschung oder auch aus der allgemeinen Psychologie leichter oder besser an die Wahrheit kommt, als wenn man Menschen einfach nur befragt. Ja. Und deshalb setze ich mit dem Neuropricing Methoden aus der Hirnforschung ein. Also einmal mit dem EEG, da setzen wir den Leuten eine sogenannte Badekappe auf, ja, so eine genau. Badekappe, ja, mit so Träckchen, ja, rausschauen. Ja, so,
denn, kann mich gut erinnern, landläufig, ja.
Nennt man dann landläufig die Hirnwellen, ja. Und diese, wenn man weiß, was man mit den Hirnwellen macht, dann kommt man da ganz schnell drauf, dass man mit einer bestimmten Analyse herausfinden kann, ob Dinge im Gehirn zusammenpassen oder nicht zusammenpassen. Das setzen wir letzten Endes ein, um herauszufinden, ob bestimmte Preise zu einem Produkt passen. Und in diesem speziellen Fall, mit diesem innovativen Produkt und dieser spezifischen Zielgruppe, da haben wir das zweimal gemacht. Wir haben es einmal getestet, bevor die das Probe gefahren haben, haben es einfach nur erklärt, so wie es im Katalog oder im Internet aussehen würde. Und das zweite Mal haben die es Probe gefahren und da haben wir die Zahlungsbereitschaft nochmal gemessen. Und ja, das haben wir, wie gesagt, mit EEG-Hirnscans gemacht, mit Neuropricing. Und was kam da raus? Da kam raus, dass also die Zahlungsbereitschaft natürlich mit steigendem Preis abnimmt, vor allem die Kaufbereitschaft mit steigendem Preis abnimmt. Und das ist was, was man natürlich jetzt auch erwarten kann. Das ist was, was wir auch beim bei den expliziten Befragungen, die wir parallel dazu laufen haben lassen, auch gesehen haben. Also wir haben parallel dazu so eine klassische Garbo-Granger gemacht und auch eine Van Westendorp. Aber das Schöne war, mit der unterbewussten Messung über den Hirnscan konnten wir in der Tat noch ein weiteres Preispotenzial aufdecken. Wir haben da in der Tat bis zu 2000 Euro höhere Zahlungsbereitschaften gemessen. Und es lag dann letzten Endes, lag so der Optimalpreis, je nachdem, ob man jetzt auf den Umsatz schaut oder auf den Profit, lag der Optimalpreis um die 6000 Euro. Und das war dann doch, ein Drittel höher, ja, was man hier mit dem Hirnscan messen konnte.
Ja. Also ich fand das Setup auch total gut, dass man wirklich dieses Look and Feel hat. Also dass man nicht nur sagt, das ist das Produkt, man sieht Bilder, das ist ja häufig so. Ist bei uns ja auch nicht anders, wenn wir jetzt irgendwie die Bepreisung für eine große Maschine machen, für eine Anlage, dann kannst du da halt eben jetzt nicht die Anlage aufbauen, die Probanden da irgendwie durchlaufen lassen. Also insofern so eine Art Klinik zu haben, gibt auch Car-Kliniken für Autos und solche Themen, die man machen kann. Das hat mir echt gut gefallen und dann auch zu sehen, die Begeisterung, also das gibt ja einem neben den, sag ich mal, die Daten, die rauskommen, merkt man ja auch so ein bisschen, wie die Leute, sag ich mal, auf das Design reagieren, auf die Haptik, wie sich das Pedelec dann auch fährt letztendlich und ob die jetzt mit dem Grinsen rüberkommen oder mit dem Kopf schütteln. Also ich fand das auch nochmal irgendwie total spannend, wirklich direkt unabhängig jetzt von den Neuroscans die Reaktion eben zu sehen und das dann eben in so ein Datenmodell dann später zu überführen, was wir ja dann gemacht haben und dann eben auch zu simulieren, ne, wo sind Schwellenpreise, was bedeutet das für den Umsatz, gibt es Zielgruppen, spezifische Preispunkte, die man berücksichtigen muss. Das war echt ein super Projekt. Spannend fand ich auch, dass wir nicht nur das Basismodell getestet haben, sondern was in vielen unserer Projekte eine große Rolle spielt, auch in ganz anderen Bereichen, Maschinenbau, im Automotive-Bereich, sind natürlich Optionen. Also wenn ich sage, ich brauche ein günstiges Einstiegsprodukt, brauche ich einen Preis. Sag, wo ist denn so der Preis, eine Preisschwelle, wo die Leute anfangen, drüber nachzudenken und das dann vielleicht auch kaufen, aber dann eben auch die höheren Zahlungsbereitschaften abzufrühstücken, sage ich jetzt mal, über Optionen, ne? Und das ganze Ding auch nicht over zu engineeren. Vielleicht magst du noch was dazu sagen.
Ja, also das passt natürlich. Wir hatten einen Parcours aufgebaut. Die Leute sind in dem Parcours der Probe gefahren. Das hat ihnen also auch unglaublich Spaß gemacht. Und das ist natürlich prinzipiell was, was man dann mit so einem Preistest super modellieren kann. Man kann die Leute einmal die Deluxe-Variante fahren lassen und einmal die Standard-Variante fahren lassen. Da kann man zum Beispiel auch schauen, gibt es da ein Preispremium für die Deluxe-Variante oder welche Parameter passen weniger gut, beziehungsweise welche Parameter zahlen nicht so gut auf die Zahlungsbereitschaft ein. Da kann man unglaublich viel machen, haben wir auch schon in verschiedensten Projekten umgesetzt, auch zum Beispiel so Zahlungsbereitschaften für so, so Small, Middle, Large Varianten von verschiedenen Produkten oder auch von Verträgen, ja, das ist ganz, passt super. Und da kann man natürlich auch zum Beispiel messen, jetzt was zum Beispiel so ein Preispremium darstellt. Also was wir unter anderem auch schon gemacht haben, ist allein mal zu testen.
Darf ich dich einmal unterbrechen? Bevor wir von diesem schwierigen Wort Preispremium sprechen und du darauf eine Antwort gibst, magst du mal kurz erklären, was ist für dich ein Preispremium? Ist das markenbezogen? Ist das produktbezogen? Ist das allgemein? Ich tue mir einfach ein bisschen schwer, einfach über Preispremium zu sprechen, weil jeder irgendwo was anderes drunter versteht. Oder also einmal ganz kurz aus der wissenschaftlichen Sicht.
Fühle völlig mit dir, weil es war in diversen Projekten bei mir schon zutage getreten, dass es eigentlich gern gemessen wird und dass man es gerne rausfinden möchte, aber letzten Endes nicht so wirklich weiß, was man darunter versteht. Ja? Also ich sage es mal ganz einfach, wenn ich jetzt ein T-Shirt habe und da steht Adidas drauf und ich habe das gleiche T-Shirt und da steht dann Fila drauf, dann geht man davon aus, dass dass man da mehr verlangen kann. Ja? Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, was bedeutet denn mehr verlangen? Ja? Und da gibt es eine tolle wissenschaftliche Definition. Wenn man die beiden Preisabsatzfunktionen kennt, die Preisabsatzfunktion des Adidas-Shirts und die Preisabsatzfunktion des Fila-Shirts, und dann schaut man, wo die beiden, bei welchem Preis die beiden den gleichen Absatz haben, dann, und da gibt's, wenn es dann da einen Unterschied gibt im Preis, ja, also wenn man zum Beispiel sagt, was weiß ich, das Adidas-Shirt hat eben 20% Marktanteil bei 40 Euro und das Fila-Shirt hat 20% Marktanteil bei 30 Euro, dann hätte also Adidas ein Preispremium von 10 Euro. Bei einem Preis von 40 Euro. Allerdings glaube ich persönlich, dass das Preispremium hier nicht fix ist, sondern dass es eigentlich variabel ist. Es könnte nämlich sein, dass das Adidas-Shirt bei 80 Euro keine 10 Euro Preisprämium mehr hat, sondern vielleicht hat es immer, was weiß ich, 25% Preisprämium und man hätte den gleichen Absatz beim Fila-Shirt dann bei 60 Euro. Und das sind aber Dinge, das ist natürlich letzten Endes keine theoretische Frage, sondern eine empirische. Die kann man rausfinden, indem man entsprechende Messungen macht. Haben wir übrigens auch mit Neuropricing schon gemacht und schon modelliert. Spannenderweise konnte man da sogar herausfinden, wo das kompetitive Optimum liegt bei einem Preispremium. Also bei welchem Preis das Preispremium am höchsten ist.
Verstanden. Okay.
Ja, also solche Dinge lassen sich natürlich messen und ließen sich auch in der Vergangenheit zum Beispiel für das Pedelec messen. Jetzt gibt aber natürlich auch vielleicht ganz kurz, also man kann ja mit dem Neuropricing, aber auch mit anderen Methoden nicht nur die Preisabsatzfunktion modellieren, sondern man kann einfach ja auch mal erfassen, wo denn so die durchschnittliche Wertwahrnehmung liegt. Ja. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine entsprechend höhere Wertwahrnehmung für ein bestimmtes Feature hat oder auch eine höhere Wertwahrnehmung für ein bestimmtes Preispremium, dann ist durchaus denkbar, dass man da noch eine weitere Messung kriegt und eine weitere Information bekommt, die jetzt weniger sich auf den Markt bezieht, sondern sich mehr hier so auf die intuitive Wahrnehmung der Preisfairness.
Würdest du denn sagen, dass das Thema Neuropricing, wenn man es jetzt mal so pauschal ausdrückt, für spezielle Anwendungsfälle besonders geeignet ist? Oder würdest du sagen, man kann eigentlich die klassischen Methoden, ob es jetzt ein Van Westendorp ist, Scarborough Granger, Conjoint, whatever, grundsätzlich ersetzen? Oder sagst du, nee, stopp mal, in dem Fall ganz klar Neuropricing, weil das ist der Sweet Spot. Und bei einer anderen Fragestellung würde ich doch wieder zur klassischen Conjoint-Analyse zurückgreifen.
Das ist eine gute Frage. Ich denke, sehr viele Fragestellungen lassen sich mit Neuropricing beantworten. Insbesondere, wenn man die Zielgruppe leicht rekrutieren kann. Also wenn es zum Beispiel darum geht, was ist die optimale Preiserhöhung für eine Burgerkette? Ja, da kommt man leicht an die Konsumenten ran, da kommt man, kann man auch das Produkt leicht erklären. Aber auch sonst, was ist der optimale? Wir haben schon die unterschiedlichsten Themen gemessen, von was ist der optimale Zins für einen Konsumentenkredit, hinzu, was ist der optimale jährliche Beitrag für eine Versicherung, hinzu, was ist der optimale Copay, also die optimale Zuzahlung für ein Medikament. Also völlig unterschiedlichste Fragestellungen. Ja. Wo sicherlich auch andere Methoden, saubere, solide Variante wären, sind zum Beispiel, wenn ich sehr viele Optionen innerhalb eines Produkts habe, das ist der klassische Conjoint-Fall, was weiß ich, ich kann einen Handyvertrag oder sowas austesten, wo ich ganz, ganz viele Varianten habe. Das wäre sicherlich was, wo eine Conjoint auch sehr wertvoll ist. Und ansonsten vielleicht auch natürlich Themen, wenn ich nur sehr, sehr wenige und ganz spezifische Menschen befragen kann. Also wenn ich zum Beispiel im Pharma-Bereich Payer befrage, ja, und ich komme halt nur an drei Krankenkassenmanager ran, dann ist natürlich das sicherlich die klassische Variante stark. Aber ansonsten, also wir haben selbst, wir haben auch schon spannenderweise Sachen gemacht, wie die Zahlungsbereitschaft im B2B von Systemadministratoren für große Softwareinfrastruktur gemessen.
Okay, ja, super spannend. Kommen wir mal vielleicht zu einem Punkt, der, denke ich, für viele Unternehmen im Bereich B2B auch interessant sein könnte. Was wir ja machen als Beratung ist die Repositionierung von UVPs zum Beispiel, dass wir uns gesamte Sortimente anschauen, sagen, passt das noch, auch im Vergleich zum Wettbewerb, oder müssen wir grundsätzlich einmal darüber gehen und nachjustieren? Und da kann man, wie wir beide ja wissen, auch sehr gut eure Methode einsetzen, um letztendlich relativ kostengünstig, was das jetzt auch im Einzelnen heißt, lassen wir jetzt einfach mal unbeantwortet, komplette Produktportfolio eigentlich auf den Prüfstand stellen und neu positionieren, ohne dass ich eine Wahnsinns- oder ein Riesenrad drehen muss. Ne? Insofern glaube ich, ist das ein guter Ansatzpunkt für Unternehmen, die mal grundsätzlich, sag ich mal, ihre Sortimente auf den Prüfstand stellen wollen. Ne? Sowas machen wir dann auch zusammen in sogenannten Pricing Audits und auch relativ, sag ich mal, effizient. Ne?
Ja, bei sowas kann man dann durchaus auch, wenn man jetzt nicht allzu viele Produkte testen will, kann man sich ja zum Beispiel auf Kernprodukte konzentrieren. Und viele Dinge lassen sich auch einfach interpolieren. Ja, also wenn ich jetzt irgendwo weiß, was der große Joghurt kostet, dann kostet der kleine halt immer irgendwo ja. ein bisschen weniger. Ja. Ja. Das kann man dann durchaus da die Architektur vollends auch mit ein bisschen Preispsychologie und mit ein bisschen Mathematik im Hintergrund, kann man es ganz gut austarieren.
Kai, vielleicht nochmal, jetzt haben wir viel über Methoden gesprochen, ist auch eine komplexe Materie zugegebenermaßen, um es nochmal ein bisschen mehr so in die Praxis zu rücken. Kannst du nochmal aus deiner Historie nochmal ein Projektbeispiel so ein bisschen erläutern und vielleicht kam ja auch mal was Kurioses dabei raus, damit man so diesen Need for Action oder das vielleicht nochmal ein bisschen besser versteht, sag ich mal, unabhängig jetzt von der Wissenschaft, die wir ja gerade so ein bisschen beleuchtet haben.
Ja, also wir haben viele spannende Projekte gemacht, aber jetzt erzähle ich einfach mal von einem ganz kurz. Wir wurden kontaktiert von einem Versicherungsunternehmen, das über örtliche Makler und über örtliche Banken ihr Versicherungsprodukt verkaufen. Und da gab es eine große Diskussion innerhalb des Managements, das ging hin hoch bis zum Top-Management. Gibt es denn eine Preisschwelle? Gibt es eine Preisschwelle bei 99 Euro, also 99 Euro Jahresbeitrag? Und da gab es die paar eher die Forscherin, die haben gesagt, naja, also da müssen wir endlich die dreistelligen Preise knacken. Und dann gab es eben die Konservativeren, die so ein bisschen eher vorsichtig waren. Und wir haben in einer ersten Studie die 40 Konsumenten getestet, 40 Leute, die so junge Leute, die optimal als Zielgruppe gepasst haben für diese Versicherung. Ja. Den Wohlfühlpreis getestet, die Preisabsatzfunktion modelliert, aber auch ein EEG-Hirnscan Ansatz natürlich und haben alles hoch und runter gerechnet. Und schlussendlich waren wir absolut überzeugt, es gibt keine Schwelle im Gehirn der Konsumenten. Und natürlich verliert man vielleicht ein paar potenzielle Aufträge, aber es ist nicht so, dass da irgendwo der Markt zusammenbräche. Also wir haben das dem Management erzählt. Die haben sich etwas gewundert oder waren dann auch ermutigt und haben das Ganze mal ausprobiert, haben ihre IT manipuliert, haben mal einfach verschiedene Preise ausgespielt, je nach Risikoprofil und je nach Makler haben sie mal verschiedene Preise ausgespielt und sie haben sich gemeldet und haben mir erzählt, Mensch, Herr Müller, Sie haben alles unglaublich toll modelliert, bis hin zu 99 Euro. Aber bei 99 Euro, ab 100 Euro, ja, da kauft keiner mehr. Ja, und Sie haben doch gesagt, da gibt's keine Preisschwelle. Okay, das hat mir erstmal ein paar Schweißperlen auf die Stirn getrieben. Aber ja. Wir hatten,
komisch, ja.
wenn dir der Kunde sagt, oh, alles ganz gut, aber deine Kernaussage, die war irgendwo nicht so, wie wir sie erwartet hatten. Naja, wir hatten in einem zweiten Projekt die Chance, 40 Makler zu testen. Ne? Und jetzt höre und staune, im Gehirn der Makler war die Preisschwelle. Ja? Das heißt, die Verkäufer haben sich nicht getraut, höhere Preise zu verlangen. Ja, das sind dann denen die Schweißperlen auf die Stirn gekommen, wenn da mehr als 100 Euro angezeigt wurde. Ja. Und ich finde, das ist was, was man jetzt hier auch ganz allgemein als Learning aus einem Pricing-Projekt ziehen kann. Ja, manchmal liegt die Preisschwelle gar nicht bei unseren Kunden, sondern manchmal liegt sie bei uns selbst im Gehirn. Manchmal liegt sie bei unseren Verkäufern im Gehirn. Das heißt nicht, dass wir jetzt hier den Vertrieb niedermachen sollten, aber es heißt, wir können unseren Vertrieb ermutigen und wir können unserem Vertrieb sagen, Leute, getraut euch. Da draußen, die Kunden wollen es wirklich bezahlen. Die Kunden haben kein Problem mit diesem Preis. Und es gibt oftmals ja da diese internen Schwellen, die uns oftmals zurückhalten.
Ja, sehen wir ja genauso. Also wenn der Verkäufer nicht an den Preis glaubt, dann wird er es einfach nicht schaffen, den auch durchzusetzen. Also erst wenn du die innere Einstellung hast, dass dein Produkt auch gut genug ist für diesen Preis, dann wird das Produkt auch verkaufen. Also wenn du selber nicht an deine eigenen Preise glaubst. Und das ist ja auch so das Thema, was wir oft machen, ist Vertrieb auch zu schulen. Also das ganze Thema Value Selling auch, ne? Also der Verkäufer bekommt ein technisches Produkt und muss es verkaufen, aber wenn er den Wert nicht erklären kann, und damit meine ich nicht die technischen Features, sondern was für einen Mehrwert das Produkt im Sinne von Zeitersparnis, ne, Effizienz, was es auch eben letztendlich ist, dem Kunden auch vorrechnen kann, dann wird es eben auch schwierig. Insofern ist das ein spannendes Beispiel, also wirklich sehr, sehr gut. Vielleicht sollte man das mal mit in den Vertriebsbaukasten nehmen und mal schauen, Leute, wo hängt ihr denn? Ne? Wo sind denn eure Preisschwellen? Ja, klasse. Unser Podcast heißt ja Topline Talk, alles, was das Management bewegt. Vielleicht nochmal ganz kurz so zur Abmoderation. Ich gucke gerade so ein bisschen auf die Zeit. Fällt dir noch eine Maßnahme ein, die den Umsatz massiv gesteigert hat, die man relativ schnell umsetzen konnte, so aus deiner ganzen Vergangenheit? Das muss nicht unbedingt jetzt was mit Preisforschung zu tun haben, sondern du warst ja auch Berater und bist ja weiterhin Berater, aber aus der Vergangenheit, was du gelesen hast, hau mal eine Maßnahme raus, Kai.
Also es gibt natürlich viele, viele Maßnahmen, die man einsetzen kann, aber, und ich habe ein ganzes Buch dazu geschrieben.
Es ist ein klares Spiel.
Das unsichtbare Spiel habe ich gemeinsam mit einer langjährigen Top-Verkäuferin geschrieben. Und da geht es darum, dass man gerade im professionellen Vertrieb eigentlich die gesamte Preispsychologie und die ganze Entscheidungspsychologie einsetzen kann. Und dass da so viele, unglaublich viele Quick-Wins drin sind. Also ein Klassiker, den ich für absolut essentiell halte und wo ich immer wieder erstaunt bin, dass er doch bei vielen Verkäufern, Key-Accountern oder auch sonst in der Wirtschaft nicht wirklich verstanden wird, ist der Anker. Ja, also wenn ich einfach ein hohes Produkt mit reinnehme, ich erzähle da oft gerne die Geschichte von meinem Cousin, der war im Bekleidungsladen, der wollte sich einen neuen Business-Pullover kaufen. Der Verkäufer war offensichtlich ein Genie. Der hat ihm einen Pullover gebracht. Mein Cousin wollte ihn kaufen. Das super ausgesehen, super gepasst, bis er aufs Preisschild geschaut hat. Das war ein Prada-Pullover. Und dann hat der Prada-Pullover 800 Euro gekostet. Und er war dann heilfroh, dass er, wie wir hier in Schwaben sagen, ein Schnäpple gemacht hat und den Hugo Boss-Pullover für 250 Euro gekauft hat. Ja. Und das ist was ich glaube, was viele Firmen von B2B bis B2C nicht wirklich verstehen. Der Prada-Pullover, der hängt im Laden nicht um verkauft zu werden, sondern der Prada-Pullover, der hängt im Laden, um den Hugo Boss-Pullover zu verkaufen. Das heißt, wenn ich ein hochwertiges, ein teures Produkt im Portfolio habe, ja, muss ich das nicht unbedingt verkaufen, sondern das reicht, um damit zum Beispiel mein zweiteuerstes Produkt zu verkaufen. Und sehr häufig, ich habe das auch schon in Vertriebstrainings erlebt, erkläre ich die Geschichte mit dem Prada-Pullover, dann wird der Prada-Pullover konzipiert und wenn ich ein Jahr später komme, spreche ich mit den Vertrieblern und da sagen die, ja, da gab es mal dieses Produkt, das war viel zu teuer und das hat ja keiner gekauft, das bieten wir gar nicht mehr an. Und dann ist es schade, weil genau das wäre Sinn des Produkts. Ja. Das Sinn des Produkts war, die anderen Produkte zu verkaufen.
Okay, super. Letzter Satz. Kai, pass auf, du hast die Möglichkeit für einen Tag, so endet das immer bei unserem Podcast, für einen Tag die Möglichkeit, was komplett anderes zu machen. Was wäre das?
Ja, den Job, den gibt es seit ein paar Tagen. Ich würde mal gerne im Department of Government Efficiency arbeiten, so wie Elon Musk und Vivek Ramaswamy, und dafür sorgen, dass es wieder mehr freien Markt gibt und weniger Regulation und weniger Bürokratie.
Ja, Kai, vielen Dank. Das klingt spannend. Wer möchte das nicht? Spannende Zeiten und ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für die Einblicke und ich freue mich auf unser nächstes gemeinsames Projekt. Mach's gut. Ciao.
Vielen Dank fürs Einladen, Gregor. Alles Gute, bis bald.